Wer auf die Geschichte Israels schaut, sieht viele Spuren von Gericht, Zerstreuung und Leid, und doch zieht sich eine andere Linie durch die Prophetie, Gottes unerschütterlicher Vorsatz, sein Volk zu trösten und wiederherzustellen. Micha gehört zu den Propheten, die dieses Spannungsfeld zwischen strenger Zurechtweisung und zärtlichem Trost besonders eindrücklich beschreiben. Gerade dort, wo Gottes Urteil über Sünde am deutlichsten ausgesprochen ist, öffnet sich der Blick auf eine Zukunft, in der Christus als König, Hirte und Frieden in der Mitte Israels und der Nationen sichtbar regiert. Wiederherstellung statt endgültiger Verwerfung. Wenn man nur die scharfen Anklagen in den ersten Kapiteln des Micha-Buches hört, entsteht leicht der Eindruck eines endgültigen Bruchs, Götzenanbetung, soziale Härte, korrupte Leiter. Alles scheint auf das unabwendbare Ende der Beziehung zwischen Jehova und Israel hinauszulaufen. Doch der Geist Gottes lässt die Geschichte nicht an der Dunkelheit stehen. Fast unmerklich öffnet sich der Horizont und vor dem Hintergrund des Gerichtes tritt eine andere Wirklichkeit hervor, und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Der Gott, der richtet, hat sich selbst auf eine Zukunft festgelegt, in der sein Haus zum Anziehungspunkt der Nationen wird. Gericht ist nicht Gottes letztes Wort, sondern der schmerzliche Weg, auf dem er zu seiner endgültigen Wiederherstellung hindurchgeht. Jeder wird in Frieden essen und trinken und sich daran erfreuen. Dieses Essen und Trinken wird eine Form der Anbetung Gottes sein. Die 1000 Jahre des Millenniums werden ein ununterbrochenes Fest sein. Nach dem Alten Testament wurde den Kindern Israels während der jährlichen Feste geboten, nicht zu arbeiten. Ihr Essen und Trinken war ihre Anbetung Gottes. Nach dem Neuen Testament legen wir am Tisch des Herrn am ersten Tag der Woche unsere Arbeit beiseite, ruhen im Herrn und essen und trinken Christus, um ihn zu genießen und ihm unsere Befriedigung genießen zu lassen. Das ist die höchste Anbetung Gottes, und das ist das christliche Leben, ein ruhiges Leben zur Anbetung. Gott sucht solche Anbeter. Das Bild, das Micha zeichnet, ist nicht abstrakt. Es ist durchzogen von sehr einfachen, fast alltäglichen Tönen, und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Kein Palast, keine glänzenden Tempelzeremonien, sondern Menschen, die sitzen, essen, trinken, ohne Furcht. Gerade darin offenbart sich, wie tief Gottes Trost reicht. Er umfasst nicht nur die Versöhnung von Hochverrat, sondern die Heilung der alltäglichen Existenz. Das, was in der Geschichte Israels immer wieder bedroht war, die Ruhe im Land, die Früchte der Arbeit, das ungestörte Zusammenleben, wird zur Bühne des Gottesdienstes. Essen und Trinken werden zu einer stillen Liturgie vor Gott, ähnlich wie die Feste, von denen es heißt, am ersten Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Die messianische Zukunft ist nicht bloß eine Unterbrechung der Mühsal, sondern ein dauerndes Fest seiner Gegenwart, in dem Ruhe und Freude nicht mehr abreißen. Diese Verheißung trägt bereits im Alten Bund eine Spitze in die Gegenwart. Denn die Frage bleibt, wo beginnt dieses Fest? Micha spricht am Ende der Tage, aber das Neue Testament öffnet eine überraschende Tür, es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Was Israel einst nur in Schattenbildern der Feste kannte, hat in Christus seinen inneren Kern erreicht. Die Ruhe unter Weinstock und Feigenbaum wird im Licht des Evangeliums zur Ruhe in seiner Person, zu einem Leben, in dem Arbeit, Mühen und Sorgen nicht verschwinden, aber von einem verborgenen Mittelpunkt hergetragen werden, vom Genuss Christi als der wahren Speise und dem wahren Trank. Gerade deshalb ist es tröstlich, dass Gottes Verheißung für Israel nicht erst dann gilt, wenn alle äußeren Umstände ideal geworden sind. Seine Zusage eines kommenden Reiches mit Frieden und Fülle ist wie ein fester Anker in der Geschichte, auch in Phasen der Zerstreuung, der Schuld, des Verlustes. Wer den Gott Michaels ernst nimmt, muss mit beidem rechnen, mit der Strenge seines Gerichtes und mit der Unbeirrbarkeit seiner Wiederherstellung. Das eine relativiert das andere nicht. Vielmehr leuchtet in der Unwiderruflichkeit der Verheißungen erst ganz auf, wie tief sein Trost reicht. Im Licht dieses Gottes kann das eigene Leben neu gelesen werden, nicht als Kette von Brüchen, sondern als Weg, auf dem der Herr durch Zucht, Verlust und Neubeginn immer wieder auf jenes Ziel hinführt, das er selbst gesetzt hat, eine bleibende Ruhe in seiner Gegenwart, in der selbst das einfache Brot und der Schluck Wasser zu einer Antwort der Anbetung werden. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat geredet. Am ersten Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Wer sieht, dass Gottes Gericht nicht sein letztes Wort ist, sondern in die Wiederherstellung seines Volkes mündet, kann die eigenen Krisen anders deuten, nicht als Signale endgültiger Verwerfung, sondern als Stationen auf dem Weg zu einer tieferen, festeren Ruhe in Christus, in der selbst das Alltägliche, Arbeit, Mahlzeiten, Begegnungen, einen stillen Charakter der Anbetung erhält. Der treue Rest und Christi Hirtenfürsorge. Der Trost Jehovas setzt nicht erst ein, wenn sich sein Volk wieder stark und erfolgreich zeigt. Micha richtet den Blick auf jene, die am Rand stehen, sammeln, sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch. Es sind die Hinkenden, die Versprengten, die von ihm Bedrückten, von denen später gesagt wird, dass Jehova sie zu einem Überrest und sogar zu einer starken Nation macht. Das Erstaunliche besteht darin, dass Gott sich nicht über ihre Schwachheit hinwegtröstet, sondern gerade diese Schwachheit zum Ausgangspunkt seiner neuen Geschichte macht. Die Verwundeten werden nicht nur geheilt, sondern zum Träger seiner Zukunft bestimmt. In seinem Trost für Israel wird Jehova den Überrest des Volkes sammeln. In 2 Stunden und 12 Minuten verheißt Jehova, ganz Jakob zu sammeln und den Überrest Israels zu versammeln. In 4 Stunden und 6 Minuten und 7 heißt es, dass er die Hinkende sammeln, die Versprengte zusammenbringen und die von ihm Bedrückte sammeln wird und dass er die Hinkende zu einem Überrest machen und die, die weit weggeworfen worden ist, zu einer starken Nation machen wird. Mitten in dieser Zusage steht die doppelte Bewegung von Gericht und Sammlung. Der Weg des Überrestes führt über Zucht und Gefangenschaft, über das Auseinanderbrechen der bisherigen Sicherheiten. Doch der Prophet lässt keinen Zweifel daran, dass der zerstreut, auch der ist, der sammelt. Die Initiative liegt ganz bei ihm, herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus, und ihr König schreitet vor ihnen her, und der Herr an ihrer Spitze. Jehova selbst wird als Durchbrecher beschrieben, der die Mauern der Gefangenschaft sprengt und sein Volk aus den Fesseln führt, in die er es der Gerechtigkeit wegen hineingegeben hatte. Trost besteht hier nicht in der Vernebelung des Gerichts, sondern darin, dass Gott sich persönlich an die Spitze der Befreiten stellt. In dieser Gestalt des durchbrechenden Königs zeichnet Micha bereits die Umrisse des Christus. Von ihm heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der kommt, ist kein zufälliger Retter, sondern der ewig bei Gott Seiende, der in die Geschichte eintritt. Er wird nicht nur herrschen, sondern auch weiden, die seinen nähren und bewahren. In der Sprache anderer Propheten ist er der Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt und der zugleich als König in Gerechtigkeit regiert. Sein Kommen ist mehrschichtig, er kam in Niedrigkeit in Bethlehem, er kommt im Geist zu seinem Volk und er wird kommen in Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. In all diesen Bewegungen ist er der Träger des Trostes, der die Zerbrochenen sammelt und ihnen einen festen Ort in Gottes Geschichte gibt. Wer sich in der Spannung von Zucht und Zusage wiederfindet, darf sich in diesem Bild wiedererkennen. Die Schwäche, die Schuldgeschichte, das Hinken, das einen an den Rand stellt, all das disqualifiziert in der Logik Gottes nicht, sondern wird zur Stelle, an der seine Hirtenfürsorge am deutlichsten erscheint. Der Trost, den Micha verkündigt, ist kein billiges Entgegenkommen, sondern das Versprechen des Königs, der selbst durch das Gericht hindurchgegangen ist und nun vorangeht. In seiner Spur wird die Last der Vergangenheit nicht ausradiert, aber in eine Geschichte der Gnade hineingeholt. So wird der Überrest nicht zu einem kleinen, bleibend verängstigten Grüppchen, sondern zu einer starken Nation, deren Stärke aus der Erfahrung des Erbarmens Gottes gewachsen ist, und gerade darin liegt ein tiefer, stiller Trost für alle, deren Weg durch Zucht und Zerstreuung gegangen ist. Sammeln, sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, so dass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus, und ihr König schreitet vor ihnen her, und der Herr an ihrer Spitze. Wer sich als schwach, gescheitert oder an den Rand gestellt erlebt, darf im Überrest Israels sein eigenes Spiegelbild erkennen und darin die Zusage hören, dass der Herr gerade an solchen Herzen seine Hirtenfürsorge erweist, er sammelt, was zerstreut ist, geht als Durchbrecher voran und macht aus der Erfahrung der Zucht eine Quelle neuer Stärke in seiner Gnade. Christus siegt über menschliche Macht und segnet den Überrest. Das Trostwort Gottes an Israel bleibt nicht im Innerlichen stehen, sondern greift die großen Bewegungen der Geschichte auf. Micha nennt Namen, hinter denen ganze Systeme stehen, Assur und Nimrod. Assur steht für den frühen, brutalen imperialen Machtblock, der Israel bedrängt, Nimrod als Gründer von Babel für den Ursprung der gottwidrigen Weltordnung. Die Schrift zeichnet von dort eine Linie durch die Reiche, die Daniel als Standbild beschreibt, Babylon, Medopersien, Griechenland, Römer, bis hin zur endzeitlichen Verdichtung in der Herrschaft des Tieres. Alle diese Mächte erscheinen wie Wellen eines einzigen Meeres, das sich immer wieder gegen Gottes Volk erhebt. Doch der Prophet macht deutlich, dass diese Geschichte nicht in einem offenen Ende ausläuft, und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Der kommende Herr setzt der Arroganz menschlicher Macht eine Grenze. Der kommende Christus wird die volle Verantwortung dafür übernehmen, mit der gesamten menschlichen Regierung abzurechnen, die durch Assyrien und Nimrod dargestellt wird. Die Erwähnung von Assyrien und Nimrod in diesen Versen erinnert an den Anfang der Heuschrecken, daran, wann und wie die Heuschrecken hervorgebracht wurden. Dass der Herr mit den Assyrern abrechnet, bedeutet, dass er sich mit der ersten Gruppe der Heuschrecken befasst, das zeigt, dass er weitergehen und mit allen Heuschrecken umgehen wird. Im Licht des ganzen Kanons wird diese Grenze scharf konturiert. Daniel sieht einen Stein, der ohne Hände losgerissen wurde, der das Standbild an den Füßen trifft und es völlig zerschmettert, so dass kein Reich mehr als Trümmer übrig bleibt. Dieser Stein ist ein Bild auf Christus, der nicht aus der Logik menschlicher Macht geboren ist, sondern von Gott eingesetzt wird. Die Offenbarung malt die letzte Auseinandersetzung, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen, und kurz darauf heißt es, dass der Drache gebunden und in den Abgrund geworfen wird. Micha greift diese Linie auf, wenn er sagt, dass der Herr mit Assur abrechnet, mit der ersten Welle der Heuschrecken, und damit signaliert, dass er weitergehen wird, bis alle solche Mächte gerichtet sind. Am Ende steht nicht eine verbesserte Version menschlicher Herrschaft, sondern das Königreich Gottes. Für den Überrest Israels hat dieser Sieg eine doppelte Gestalt. Zum einen bedeutet er Schutz, die Macht, die sie bedrückte, wird gebrochen. Zum anderen bedeutet er eine neue Rolle in Gottes Plan. Micha beschreibt den Überrest unter vielen Völkern wie Tau von dem Herrn, wie Regenschauer auf die Pflanzen, also als eine stille, erfrischende, von Gott kommende Gegenwart für die Nationen. Gleichzeitig ist der Überrest wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, der nicht mehr zum Spielball der Geschichte wird. In Christus verbindet sich milde Segenskraft mit königlicher Autorität. Dasselbe Volk, das unter den Völkern zerrieben wurde, wird, gereinigt durch das Gericht und getragen vom Sieg des Messias, zum Instrument des Segens und der heiligen Durchsetzung von Gottes Willen. Dieser Ausblick trägt weit über die Grenzen Israels hinaus. Wenn Christus die Geschichte menschlicher Macht zum Abschluss bringt und auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, ist das nicht nur eine kosmische Korrektur, sondern auch eine tiefpersönliche Zusage, keine Macht, kein System, keine Geschichte ist stärker als der, der als Stein ohne Hände kommt. Für Menschen, die sich von übermächtigen Strukturen bedrängt erleben, liegt darin Trost und Herausforderung zugleich. Trost, weil der Ausgang der Geschichte nicht in den Händen der Mächtigen liegt, sondern in den durchbohrten Händen des Christus. Herausforderung, weil der Überrest nicht zur passiven Opfergemeinschaft bestimmt ist, sondern in der Gemeinschaft mit dem siegreichen Herrn zu einem Tau von dem Herrn und zugleich zu einem Löwen unter den Nationen wird, sanft in der Segnung, fest im Bekenntnis. In dieser Spannung aus Demut und mutiger Hoffnung erscheint etwas vom Glanz des kommenden Reiches schon jetzt in der Mitte einer gebrochenen Welt. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie Tau von dem Herrn, wie Regenschauer auf die Pflanzen, die auf niemand hoffen und auf keines Menschen Söhne warten. Und der Überrest Jakobs wird unter den Nationen, inmitten vieler Völker, sein wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, niedertritt und zerreißt, so dass niemand errettet. Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Wer den kommenden Christus als den Stein sieht, der alle selbstherrliche Macht zerschlägt, kann gegenüber den großen, bedrohlichen Kräften dieser Zeit nüchtern und zugleich getröstet bleiben. Nicht sie schreiben die letzte Zeile der Geschichte, sondern der Herr, der seine Gemeinde und einst den Überrest Israels, zugleich wie Tau erfrischend und wie einen Löwen standhaft in seine Sendung stellt. Herr Jesus Christus, du ewiger König, der aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinausgetreten ist, wir danken dir, dass dein Trost stärker ist als jedes Gericht und jede menschliche Macht. Du sammelst, was zerstreut ist, richtest auf, was hinkt, und machst aus einem kleinen, geschwächten Rest ein Volk, das in deiner Kraft steht und deine Herrlichkeit widerspiegelt. Richte auch unsere Herzen neu auf deine Wiederherstellung aus, damit wir dich als unsere Ruhe, unseren Hirten und unseren Frieden tiefer erkennen. Lass uns aus der Hoffnung leben, dass du alle feindlichen Mächte überwindest und dein Reich vollendet aufrichten wirst. Stärke in uns das Vertrauen, dass kein Leid und keine Not das letzte Wort behalten, sondern dass du selbst uns durch deine Gegenwart tröstest und in deine Freude hineinführst. Amen.